The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 19. Juli.
Donald Trump is a real American hero.
Sogar vom berühmtesten Wrestler aller Zeiten bekam Donald Trump heute Nacht seinen Segen. Hulk Hogan war einer der Vorredner auf dem Nominierungsparteitag der Republikaner in Milwaukee und der 70-jährige Showkämpfer zerriss sogar sein Shirt als Zeichen für seine Vaterlandsliebe, darunter dann ein weiteres Achselhemd mit der Aufschrift Trump Vance. Das ist die Form von Männlichkeit, die bei diesem Publikum gut ankam.
And I'm proud to support my hero as the next president of this United States.
Es war die perfekte Inszenierung bei der Krönungsmesse, bei der Trump sich zurückmeldete nach dem Attentat am vergangenen Samstag in Pennsylvania. Es war das große Comeback auf großer Bühne mit Pflasterverband am rechten Ohr, wo er von der Kugel getroffen worden war.
4 months from now we will have an incredible victory and we will begin the 4 greatest years in the history of our country.
Die riesengroße Bildschirmwand im Hintergrund zeigte das Weiße Haus. Davor stand Trump und akzeptierte die Nominierung.
So tonight, with faith and devotion, I proudly accept your nomination for President of the United States.
Thank Trump you. Schlug neue Töne an. Er sprach mit gemäßigter Stimme, fast demütig. Er dankte Gott, dass er am Leben ist.
There was blood pouring everywhere, and yet, in a certain way, I felt very safe because I had God on my side. I felt that.
Und er gedachte emotional des Feuerwehrmannes, der am Samstag im Publikum gestanden hatte und vom Attentäter erschossen worden war. Die Feuerwehruniform des Opfers war links auf der Bühne drapiert. Trump schritt dorthin und würdigte den Mann.
He was a highly respected former fire chief, respected by everybody. He was accompanied by his wife Helen. Incredible woman, I spoke to her today, devastated, and 2 precious daughters. He lost his life selflessly acting as a human shield to protect them from flying bullets. He went right over the top of them and was hit. What a fine man he was.
Trump, der bekanntlich sonst gerne austeilt, präsentierte sich als Staatsmann der Einigkeit. Er wolle der Präsident aller sein, für alle Gruppen Amerikas. Auch das ist neu.
I'm here tonight to lay out a vision for the whole nation, to every citizen, whether you're a young or old man or woman, Democrat, Republican or independent, black or white, Asian or Hispanic, I extend to you a hand of loyalty and of friendship. Together we will lead America to new heights of greatness like the world has never seen before.
Am Ende verkündete er natürlich sein übliches Programm. Er wolle die illegale Migration bekämpfen und die Inflation und er setzt weiter auf fossile Brennstoffe. Drill, baby, drill.
So tonight I make this pledge to the great people of America. I will end the devastating inflation crisis immediately, bring down interest rates and lower the cost of energy. We will drill, baby, drill.
Und weiterhin gilt natürlich America first und Protektionismus in der Wirtschaft und beim Bau von Autos.
The way they will sell their product in America is to build it in America. Very simple. Build it in America and only in America.
Donald Trump hat heute Nacht gezeigt, dass er einen genialen Instinkt als Politiker hat. Nach dem Attentat präsentiert er sich als demütiger, fast bedächtiger Vater der Nation. Der Kontrast zu Joe Biden wird natürlich noch deutlicher. Wenn Joe Biden nicht gerade zu Hause seine Corona-Erkrankung auskuriert, ist er kaum noch in der Lage, einen Satz zu artikulieren oder sich gar den Namen seines Gegenübers zu merken, selbst wenn er Volodymyr Zelensky heißt und nicht Wladimir Putin. Trump wirkt daneben groß, gütig, staatsmännisch. Es ist die ultimative Inszenierung der Stärke gewesen. Für die Demokraten war das keine gute Nacht. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Gabor Steingart spricht mit Valerie Riedesel. Sie ist die Enkelin von Cäsar von Hofacker, der vor 80 Jahren zusammen mit Graf Stauffenberg am 20. Juli 1944 ein Attentat auf Adolf Hitler verübte und scheiterte.
Das, was sie auf sich genommen haben, um das Blutvergießen zu beenden und um dieses totalitäre System abzuschaffen, das können wir gar nicht hoch genug würdigen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert die Achterbahn der Tech-Aktien. Wir staunen über sehr alte und sehr teure Knochen und wir sagen Ihnen, warum Sie sich wirklich nicht zu viele Sorgen machen sollten.
Deutsche Volksgenossen und Genossinnen, ich weiß nicht, zum gewissen Male, und ein Attentat auf mich geplant und zur Ausführung gekommen ist.
Adolf Hitler spricht in der Nacht zum 21. Juli 1944 per Rundfunk zu den Deutschen.
Damit Sie meine Stimme hören und wissen, dass ich selbst unverletzt und gesund bin.
Bis dato war die Nachrichtenlage unklar gewesen. War der Diktator bei dem Attentat vom 20. Juli umgekommen oder hatte er überlebt? Noch in derselben Nacht trat Hitler ans Mikrofon. Er erklärte der Nation, dass er unversehrt sei. Das Attentat war gescheitert. Die Stunden von Hitlers Rundfunkansprache waren auch die letzten von Klaus Schenk Graf von Stauffenberg. Er wurde in dieser Nacht erschossen. Stauffenberg, eine zentrale Figur des militärischen Widerstands, hatte die Bombe im sogenannten Führerhauptquartier in Ostpreußen deponiert. Doch die Bombe verfehlte ihr Ziel, Hitler wurde nur leicht verletzt und überlebte. Danach begann das nationalsozialistische Regime mit der Verfolgung der Beteiligten. Sie wurden ermordet. Auch Familienangehörige wurden in Sippenhaft genommen. Ein grausames Schicksal für jene, die ihr Leben und das ihrer Familien riskierten, um Deutschland von Hitlers Schreckensherrschaft zu befreien. Gabor Steingart hat Valerie Riedesel, Freifrau zu Eisenbach, zu einem Gespräch eingeladen. Sie ist die Enkelin von Cäsar von Hofacker. Er war damals auch einer der Widerstandskämpfer und enger Verbündeter Stauffenbergs. Sie schrieb ein Buch über die bewegende Geschichte ihrer Familie, das 2017 zum Bestseller wurde. Der Titel lautet Geisterkinder, fünf Geschwister in Himmlers Sippenhaft. Sie ist die Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung 20. Juli 1944. Morgen vor 80 Jahren scheiterte das Attentat. Bei der jährlichen Gedenkfeier hält Valerie Riedesel ein Totengedenken. Gabor Steingart spricht mit ihr über das Attentat, die Bedeutsamkeit des Widerstands und den Mut, für die Freiheit einzustehen.
Einen schönen guten Morgen, Valerie Riedesel, Freifrau zu Eisenbach.
Hallo.
Zum 80. Mal jährt sich das Attentat auf Hitler in der Wolfschanze. Was steht im Zentrum? Was sollen wir erinnern?
Im Zentrum steht nicht nur der 20. Juli 1944, sondern im Zentrum steht der Widerstand insgesamt gegen das nationalsozialistische Schreckensregime. Und das waren ja viel, viel mehr als die Verschwörer, die in das weite Netzwerk des 20. Juli gehörten. Da gab es die Weiße Rose, da gab es die Rote Kapelle, da gab es den Kreisauer Kreis, da gab es die vielen, vielen stillen Helden, die Juden versteckt haben oder Menschen im Bedrängnis geholfen haben. Da gab es Wehrdienst, Kriegsdienstverweigerer, die dafür ihr Leben lassen mussten, weil sie eben nicht in diesen Vernichtungskrieg ziehen wollten. Also ist das eine ganz große Bandbreite und der 20. Juli ist ein symbolisches Datum, das für all diese Widerstandskreise steht.
Aber es ist ein symbolisches Datum, vor allem für das, was am 20. Juli natürlich passiert ist. Das versuchte und dann fehlgeschlagene Attentat auf Hitler, ausgeführt von Graf von Stauffenberg.
Das ist richtig.
Warum ist das eigentlich schiefgegangen? Was weiß man heute? Sie sind Historikerin. Was weiß man über die genauen Umstände des Scheiterns?
Zunächst einmal gab es sehr geringe Chancen nur, dass es gelingen konnte, weil es einfach so risikoreich war. Stauffenberg war der Einzige, der in Hitlers Nähe kam und der bereit war, dieses Attentat durchzuführen. Stauffenberg war kriegsversehrt, er hatte nur noch ein Auge, er hatte nur noch einen Arm und von dem anderen Arm fehlten ihm, von der Hand fehlten ihm nochmal zwei Finger. Er musste die Bombe scharf stellen.
Warum war er versehrt? Er war versehrt, weil er im Zweiten Weltkrieg auf Seiten der Wehrmacht und auf Seiten Hitlers gekämpft hatte.
Genau, er war im Afrikafeldzug und ist dort verletzt worden.
Also nicht als Widerstandskämpfer geboren?
Nein, wer wird schon als Widerstandskämpfer geboren? Das ist ja ein langer Prozess.
Was war der Tipping Point, würden Sie sagen, in seinem Leben, in Stauffenbergs Leben, der ihn zum Widerstandskämpfer gemacht hat, von einem glühenden Befürworter zum Kämpfer und dann auch versuchten Mörder, Attentäter von Adolf Hitler?
Also Stauffenberg war auch schon Ende der 30er Jahre durchaus im Gespräch mit Menschen, die Hitler gegenüber kritisch eingestellt waren. Das ist jetzt nicht etwas gewesen, was über Nacht über ihn kam. Seine Mutter war auch äußerst kritisch Hitler gegenüber. Er war Offizier, er hat gekämpft in diesem Krieg, auch mit Überzeugung gekämpft, um Deutschland nach vorne zu bringen. Ich bin aber keine Stauffenberg-Spezialistin. Ich weiß nur, dass Stauffenberg jetzt nicht bis 1943 ein glühender Verfechter dieses Krieges und Hitlers gewesen ist, aber dass es dann eben einen Punkt gab, wo er gemerkt hatte, die Generale handeln nicht und jetzt muss die zweite Riege quasi, die untergeordnete Offiziersriege, ran. Er ist natürlich in Kontakt gewesen mit Menschen, die im Widerstand waren, unter anderem mit seinem Onkel Nikolaus Graf Uexküll, der ihn wiederholt gesagt hatte, dass er etwas machen muss, weil er einfach auch an die Fähigkeiten seines Neffen geglaubt hatte und überzeugt war, es braucht schon eines ganz besonderen Menschen, um das hinzubekommen und das Stauffenberg zugetraut hatte.
Was können wir heute davon lernen? Das war ja nicht nur das Attentat, das geplant war, sondern auch ein Putsch, ein Regierungsumsturz, an dem 200 bis 300, was man heute weiß, Menschen beteiligt waren. Auch der hat nicht geklappt dann logischerweise, weil das eine und das andere gekoppelt waren. Was können wir heute daraus lernen?
Das System sollte gestürzt werden und das Attentat war einfach eine Voraussetzung dafür, weil man wusste, dass solange Hitler lebt, man nicht die notwendigen Schritte würde vollziehen können, um die Macht in die Hände zu bekommen. Weil Hitler war ja der oberste Befehlshaber, auch der Wehrmacht. Die Soldaten waren mit einem persönlichen Eid auf Hitler gebunden. Und man wusste auch, was für eine demagogische
Magie er ausgeübt hat, auch zu diesem Zeitpunkt ja noch praktisch ein Jahr vom Kriegsende entfernt.
Absolut. Es gibt eine Szene zwischen Ernst Jünger in Paris und meinem Großvater Cäsar von Hofacker in Paris, wo sie über den bevorstehenden Putsch reden. Jünger war vage mit eingeweiht und Jünger sagte, ihm dürfte den Hitler nicht umbringen, sondern der muss dann vor ein Gericht gestellt werden. Und mein Großvater sagte, wenn der ans Mikrofon tritt, dann dauert es keine 2 Minuten und das ganze Volk ist wieder umgedreht.
Dieser Umsturz hat nicht geklappt. Viele Menschen sind dann erschossen worden, standesrechtlich erschossen worden, die daran beteiligt waren, oder?
Die meisten sind gehängt worden. Die sind aus der Wehrmacht ausgestoßen worden, gerade damit sie nicht vor ein Militärgericht gestellt werden, sondern damit sie vor den Volksgerichtshof gestellt werden und dann wie Verräter eben gehängt werden können.
Und an genau dieser Stelle, an der diese Tötungen stattgefunden haben, findet jetzt die Gedenkfeier statt.
Die Gedenkfeier findet dieses Jahr nicht in Plötzensee statt, wo die Verschwörer hingerichtet worden sind, sondern im Bendlerblock. Und der Bendlerblock war das militärische Hauptquartier des Ersatzheeres. Und dort waren die Büros von Stauffenberg und seinen Mitverschworenen. Und von dort aus wurde der Putsch orchestriert.
Die Mission für heute nochmal. Sie haben ja eine Botschaft auch in die heutige Generation, die heute lebenden Menschen. Auf das Wort Widerstand berufen sich sehr viele Menschen in der Corona-Zeit. Sehr viele Menschen haben sich auch auf die Geschwister Scholl berufen. Was hat es mit diesem Wort auf sich, Widerstand?
Ja, Widerstand ist natürlich ein Wort, was man sehr gerne benutzt, weil es so einen Pathos hat und weil man sich als Widerstandskämpfer als ein bisschen als ein kleiner Held vielleicht auch fühlen kann und sicher ist, für eine gute Sache zu kämpfen.
Terrorist klingt jedenfalls nicht ganz so charmant und nicht ganz so stolz wie das Wort Widerstandskämpfer.
Widerstand wurde damals gegen ein totalitäres Regime ausgeübt. Da gab es keine anderen Möglichkeiten, irgendwie aktiv zu werden. Wir konnten nicht die Stimme erheben und sagen, wir sind dagegen und wir wollen aber, dass Deutschland eine Verfassung erhält und dass jetzt wieder die Menschlichkeit regiert und nicht der Terror. Das war ja alles nicht möglich. Es gab keine andere Möglichkeit, als zu versuchen, Hitler umzubringen und einen Staatsstreich zu vollziehen. Heute haben wir x verschiedene Möglichkeiten, uns einzubringen in die Politik. Und sei es parlamentarisch, sei es auch außerparlamentarisch.
Sie sprechen jetzt aber von welchem Land? Von Deutschland?
Von Deutschland.
Von Russland, oder?
Nein, ich spreche nicht von Russland. Also ich will
Also das Attentat, das möchte ich Sie ja fragen. Ist das Attentat eine zulässige Widerstandshandlung gegenüber Putin zum Beispiel?
Das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er mit seinem ethischen, christlichen und sonst wie humanistischen Vorstellungen den Tyrannenmord rechtfertigt oder nicht. Daran haben sich auch damals schon die Geister geschieden und es war eine ganz schwierige Frage, die sie bewegt hatte.
Für Deutschland jedenfalls sagen Sie, hier ist das Wort Widerstand, so verstehe ich Sie, unangemessen.
Wenn man dabei an einen Widerstand denkt, wie er gegen eine Diktatur, gegen ein totalitäres System angebracht ist, völlig unangemessen, weil wir, wie gesagt, viele verschiedene andere Möglichkeiten haben, uns zu engagieren und weil wir in der Regel auch nicht unser Leben riskieren, wenn wir uns gegen ein demokratisch gewähltes System widersetzen.
Wird das Erbe von Stauffenberg heute missbraucht, denken Sie, von einigen oder vom Staat oder von Menschen, die sich darauf berufen und die das für ihre Gegenwartsinteressen zu instrumentalisieren versuchen?
Seit es die Gedenkfeiern zum 20. Juli gibt es immer auch den Vorwurf, das wird missbraucht. Aber wenn wir an den Widerstand erinnern, dann ist es zunächst einmal eine ganz wichtige Sache, dass wir ihn würdigen. Und zwar jetzt nicht unbedingt würdigen, dass da jemand eine Bombe gezündet hat, sondern dass wir würdigen, dass sich Menschen zusammengefunden haben, die aus ganz verschiedenen politischen Lagern kamen, die aus ganz verschiedenen sozialen Schichten kamen, die auch unterschiedliche Zukunftsvisionen für Deutschland hatten, aber die diese Gräben überwunden haben, weil sie gesagt haben, wir können nur zusammen irgendetwas erreichen. Und das, was wir erreichen wollen, das ist ein Rechtsstaat und das ist ein System, in dem Menschlichkeit wieder herrscht. Also man kann an einzelnen Personen vielleicht einen Werdegang kritisch in den Blick nehmen und man kann natürlich auch kritisieren, dass diese verschiedenen Widerstandskämpfer als Helden auf einen Thron, auf einen Sockel gesetzt werden und unkritisch betrachtet werden. Man muss sie realistisch sehen. Man muss sehen, dass sie alle einen Werdegang hinter sich hatten und dass sie nicht als Widerstandskämpfer, weder als Widerstandskämpfer geboren sind, noch als aufrechte Demokraten geboren sind. Aber das, was sie auf sich genommen haben, um das Blutvergießen zu beenden und um dieses totalitäre System abzuschaffen, das können wir gar nicht hoch genug würdigen, denn sie wussten, dass sie nicht nur ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen, sondern sie wussten auch, dass sie ihre Familien in Gefahr bringen. Wenn Angehörige, Frauen wussten von dem Attentat, also von der Planung wussten, dann bestand die Gefahr, dass auch sie hingerichtet werden würden. Das war ja die Mitwissenschaft. Auf die Mitwissenschaft stand genauso das Todesurteil. Das war ein Risiko. Die Sippenhaft war ein Risiko. Das ist eine enorme Last, die diese Menschen auf sich genommen haben. Und trotzdem sind sie eben aktiv geworden.
Das heißt, wir lernen schon was. Auch das Zivilcourage, es muss ja nicht mit dem Tyrannenmord gleich begonnen werden, aber dass Zivilcourage eine Regung ist, die man nicht unterdrücken sollte und die historisch auch den Unterschied machen kann.
Also Zivilcourage ist immer zu allen Zeiten ganz, ganz wichtig gewesen. Und Zivilcourage fängt ja heute auf dem Schulhof schon an. Das ist ja nicht nur in der großen Politik, wenn ich mich in einem diktatorischen System befinde, sondern das ist im täglichen Miteinander, dass man immer wieder Zivilcourage braucht, um seine Meinung, seine eigene Meinung zu behaupten und zu verteidigen und um andere Meinungen auch in irgendeiner Form zu akzeptieren. Auch das erfordert teilweise Mut. Das ist etwas, was wir nicht genug üben können und uns einfach bewusst machen müssen.
Kann man Zivilcourage üben?
Ja, ich denke schon, dass man das üben kann. Also ich denke schon, dass man von klein auf Menschen so auch ja, erziehen, prägen, mit einem Beispiel vorangehen kann und ihnen einfach zeigen kann, dass das was Gutes ist, was Wichtiges ist, dass man das schon auch üben kann, ja.
Haben Sie Ihre Rede schon geschrieben für den Gedenktag?
Ich muss zum Glück nur eine sehr kurze Rede halten.
Immerhin.
Aber ja, das ist schon geschrieben.
Das ist schon geschrieben. Geben Sie uns einen Leitgedanken aus dem schon Geschriebenen.
Der Leitgedanke ist, dass es sehr viele Menschen gibt, die Widerstand gegen Hitler geleistet hatten und von denen wir überhaupt nichts wissen. Und dass es einfach wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen, dass es diese Menschen gab, die etwas tun mussten, weil sie gar keine andere Möglichkeit hatten. Dass es durchaus sein kann, dass eine solche Situation wieder eintritt. Wir sind nicht davor gefeit. Man sagt immer, Geschichte wiederholt sich nicht. Sie wiederholt sich nicht eins zu eins, aber die Menschen bleiben letztendlich doch immer die gleichen und sind den gleichen Versuchungen und den gleichen Schwächen ausgesetzt. Und insofern muss man dieses Andenken insofern verinnerlichen, dass man sich bewusst macht, auch weiterhin für diese Dinge einzustehen, die damals zum Widerstand geführt haben.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche eine würdige 80 Jahre Gedenkfeier des 20. Juli.
Vielen Dank.
Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los?
Da spricht man auch über die Alkoholfahrt des Brandenburger CDU-Landeschefs Jan Redmann. Der war kürzlich mit 1,3 Promille in Potsdam nach einer Feier mit Freunden von der Polizei auf einem E-Roller kontrolliert worden. Meine Kollegin Carina Mössbauer hat für den Pioneer-Podcast Hauptstadt das Briefing mit Jan Redmann gesprochen und er gab sich diesbezüglich reumütig.
Insofern habe ich da einen Riesenfehler gemacht, für den ich auch gerade stehe. Sofort auch, als die Polizei mich kontrolliert hat, war klar, ich gehe auch danach unmittelbar in die Öffentlichkeit. Ich werde den auch eingestehen. Ich will da nicht rumdrucksen. Ich will da nicht hoffen, dass es irgendwie keiner mitkriegt oder sowas. Sondern ich stehe dazu. Ich gehe da mit Transparenz und offensiv um. Alles andere, glaube ich, wäre dieser Situation nicht angemessen. Da würde ich mich auch persönlich nicht wohlfühlen.
Das heißt, dieser Schritt, damit proaktiv umzugehen und an die Öffentlichkeit zu gehen, der ist Ihnen nicht schwergefallen, sondern das war Ihnen direkt klar, dass Sie das machen müssen, dass das der einzige Weg ist.
Ich bin am Morgen aufgewacht. Wir haben, glaube ich, schon am selben Tag, gleich ein paar Stunden später, auch die Journalisten zusammengerufen haben da sofort den reinen Tisch gemacht. Das war für mich gar keine Frage. Ich halte nichts davon, von Fehlern irgendwie ablenken zu wollen, denn Politik lebt davon, dass man Vertrauen erzeugt und Vertrauen entsteht auch durch Transparenz. Und gerade dann, wenn man einen Fehler gemacht hat, muss man mit ihm transparent umgehen, damit sich die Leute sicher sein können, woran sie da eigentlich sind bei dem Jan Redmann.
Nun ist es ja so, dass ab 1,1 Promille am Steuer auch beim Scooter eine Straftat ist. Würden Sie sagen, es ist dennoch ein Fehler, den man mittels eben offenem Umgang und Entschuldigung aus dem Weg räumen kann? Oder sollten die politischen Konsequenzen vielleicht doch etwas weitreichender sein?
Den Fehler kann man ganz sicher nicht allein mit einer Entschuldigung aus dem Weg räumen, denn es wird da auch noch eine empfindliche Strafe folgen. Ich habe meinen Führerschein auch bereits abgegeben und der wird auch so bald, denke ich, nicht wiederkommen. Das ist vollkommen klar und die Strafe habe ich natürlich auch zu tragen. Es ist ein persönlicher Fehler, es ist kein Fehler aus meiner Amtsführung, aus meiner politischen Arbeit heraus. Aber dennoch, glaube ich, hat die Öffentlichkeit einen gesteigerten Anspruch auch daran, zu erfahren, wenn ich einen persönlichen Fehler gemacht habe, weil die Menschen sich natürlich auch ein Bild machen darüber, wer dieser Jan Redmann da eigentlich ist. Und sowohl mit persönlichen als auch mit politischen Fehlern, glaube ich, sollten wir transparenter umgehen. Das ist auch eine Frage von Fehlerkultur. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir in der Politik dazu neigen, selbst Fehler, die wir längst eingesehen haben, irgendwie doch noch schön zu reden. Und das kostet eigentlich Glaubwürdigkeit. glaube, man gewinnt durch das Eingestehen von Fehlern und es schadet einem nicht.
Carina hat ihn natürlich auch mit den neuesten Entwicklungen in dem Fall konfrontiert, dass seine Variante der Geschichte der Alkoholkontrolle von der Polizei abweicht. Das ganze Gespräch mit Jan Redmann über Fehlerkultur im politischen Raum, aber auch über den großen politischen Konkurrenten bei der kommenden Landtagswahl, der AfD, hören Sie in der aktuellen Folge unseres Podcasts Hauptstadt, das Briefing. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gucken alle heute auf die neuen Zahlen von Netflix. Wie die ausgefallen sind, das weiß meine Kollegin Anne Schwedt. Guten Morgen, Anne.
Hi, Chelsea.
Netflix hat ja im vergangenen Quartal zumindest schon mal mit Inhalten glänzen können. Es gab eine Neuauflage von Beverly Hills Cop mit Eddie Murphy und dann hat die dritte Staffel von Bridgerton wieder alle Streaming-Rekorde gebrochen. Haben sich diese aufwendigen und wirklich teuren Produktionen auch in den Quartalsergebnissen wiedergespiegelt?
Tatsächlich ja. Netflix kann weiter stark wachsen. Im vergangenen Quartal gab es rund 8 Millionen neue Kunden. Neben den neuen Serien und Produktionen liegt es unter anderem auch noch daran, dass Netflix weiterhin sehr streng dagegen vorgeht, dass Nutzer Accounts miteinander teilen und Passwörter weitergeben. Das hat ja dazu geführt, dass viele Nutzer jetzt ihre eigenen Accounts eingerichtet haben. Beim Umsatz gab es einen Plus von 17%, beim Gewinn einen Plus von 44%. Das Geld kann Netflix jetzt natürlich wieder nehmen, um es in neue Filme und Serien zu investieren. Es gab aber auch einen kleinen Dämpfer. Bei der Prognose verfehlte Netflix leicht die Erwartungen. Netflix erwartet, dass es im laufenden Quartal nicht so viele neue Kunden gewinnen kann wie vor einem Jahr. Vor einem Jahr hatte sich ja auch der Effekt mit dem Passwort-Teilverbot noch stärker niedergeschlagen. Und das hat die Anleger so ein bisschen enttäuscht. Die Netflix-Aktie fiel nachbörslich um 0,2%.
Und dann, Anne, lass uns noch über die Tech-Aktien sprechen. Der komplette Sektor hatte ja am Mittwoch einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen müssen. Konnten sich die Aktien gestern wieder erholen?
Teilweise, Chelsea, allerdings nicht alle. Am Mittwoch hatten ja vor allem die Chip-Hersteller so stark gelitten, nachdem Trump indirekt gesagt hatte, dass die USA Taiwan im Kampf gegen China nicht unterstützen würden. Und das zog dann den gesamten Tech-Sektor mit runter, allen voran Nvidia. Gestern konnten sich einige Chip-Werte wieder erholen, nachdem der taiwanesische Chip-Hersteller TSMC doch ganz gute Quartalszahlen vorlegte. Diese Erholung hielt aber nicht lang an. Einige Titel wie AMD und Micron verloren dann doch wieder bis zu 2%. Nvidia konnte allerdings um 2,6% zulegen. Da waren einfach die Schnäppchenjäger doch fleißiger als die Pessimisten. Nvidia hat auch bei der 118-Dollar-Marke ein starkes Support-Level gebildet, was die Aktie vor einem weiteren Abverkauf in dem Fall bewahrte. Zum Schluss stand aber bei allen drei großen Indizes ein Minus. Der Dow Jones verlor um 1,3%, an der Nasdaq ging es um 0,7% nach unten und der S&P 500 büßte um 0,8% ein.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Sich zu viele Sorgen zu machen, das geht nicht, denn es macht gar keinen Sinn. Das zeigt eine Studie der Cornell University. Die Probanden sollten ihre Zukunftsängste und Sorgen aufzählen und dokumentieren. Nach einiger Zeit wurde in einem Reality-Check überprüft, welche düsteren Szenarien tatsächlich eingetreten sind. Ergebnis: 85% aller Sorgen erwiesen sich als unbegründet. Und die restlichen 15% der Negativprognosen wurden beim tatsächlichen Eintreten als nur halb so schlimm empfunden wie befürchtet. Robert Leahy ist ein amerikanischer Psychologe, der sich mit dem Glück beschäftigt. Er sagt, das Ziel müsse sein, zum Beispiel durch Meditation die Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt zu lenken, anstatt auf Probleme, die niemals eintreten werden.
The research actually shows that 85% of the things that people worry about never happen. So people are worried about a future that never really occurs. Staying in the present moment and focusing on what you can do right now and how you can be aware of things right now, how you can use mindfulness, meditation right now, and staying in the moment and doing things that are in the real world, solving problems now, rather than worried about 85 problems that never exist in the future.
Man könnte also auch sagen, derjenige, der sich nicht zu viele Sorgen macht und lieber gute Laune hat, der ist kein Traumtänzer, sondern einfach nur Realist.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Was manche Menschen, die zu viel Geld haben, sich alles so kaufen.
Fair warning. It's with Jodie Pollack. At $40 million.
Eine unbekannte Person hat jetzt das Skelett eines Stegosaurus ersteigert beim Kultaktionshaus Sotheby's in New York. Achtung, $40 million hat er oder sie für die Dinosaurierknochen gezahlt.
Sold!
Zu den $40 Millionen kommen noch Gebühren in Millionenhöhe dazu. Und das alles für ein 150 Millionen Jahre altes Skelett, das 6 Meter lang und über 3 Meter hoch ist. Was macht man damit? Stellt man sich das in den Garten, damit die Nachbarn was zum Staunen haben? Oder kommt es in das Foyer irgendeiner Riesenvilla? Es sieht auf jeden Fall sehr gut erhalten aus. Ausgegraben wurde es vor wenigen Jahren bei einem winzigen Dorf in Colorado, das den Namen Dinosaur trägt. Kein Scherz. Kritik kommt von Forschern, die sagen, so ein Skelett gehört ins Museum und nicht in die Villa eines Superreichen. Aber kein Museum kann $40 Millionen zahlen. Das sei das Problem. Und so steht bald in irgendeinem Haus irgendwo auf der Welt der alte Stegosaurus und begeistert die Besucher. Schon Johnny Cash fantasierte in einem Kinderlied, wie es wäre, wenn die Dinosaurier noch leben würden. Sie wären sicher unsere Freunde und Haustiere, sang der alte Country-Dino Cash.
Dinosaurs lived a long time ago. They were terrible lizards, don't you know? Some ate plants and some ate meat. Some ate fish and some ate beets.
Ich wünsche Ihnen jetzt einen entspannten Start in den Freitag und nachher ein sonniges Wochenende. Mein Name ist Chelsea Speaker und am Montag hören wir uns hier wieder. Same time, same place.
One was called a Diplodocus. One was bigger than your school bus. One was called a Triceratops. Three horns to stop anything it hops. Now, can't you just see yourself walking along, leading your pet Trachodon, or feeding your Brontosaurus Rex, or scratching your Diplodocus neck, or riding on a Stegosaurus back, or swimming in a Brachiosaurus track? Oh, what a time and oh, what fun, playing tag with your Iguanodon. And if we had dinosaurs now, could they get along with a horse and a cow? Well, I wish they hadn't have become extinct. Dinosaurs would be nice pets and friends to have around to run outside and play with every day, don't you think?